Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert.
Magazin Beschäftigung. Potenziale von Menschen mit Behinderungen sichern.
Und wieder hat Zero Project, eine Initiative der Essel Foundation, gemeinsam mit der Presse am 3. Dezember das Magazin Beschäftigung veröffentlicht. Es handelt von Menschen mit Behinderungen und wie es ihnen auf dem Arbeitsmarkt ergeht. Es wurde mit Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Behinderung über Chancen und Herausforderungen gesprochen. Auch eine Runde von Expertinnen und Experten ist dazu an einem runden Tisch zu einem Gespräch zusammengekommen. Es wird auch über künstliche Intelligenz berichtet. Sie kann Menschen mit Behinderungen helfen, neue Jobs zu finden. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass künstliche Intelligenz diese Menschen auch benachteiligt. Dazu äußern sich viele internationale Expertinnen und Experten. Berichtet wird auch über Projekte in Kärnten und in Oberösterreich. Bei diesen Projekten soll es noch mehr Menschen mit Behinderungen möglich gemacht werden, dass sie einer bezahlten Arbeit nachgehen können. Es werden außerdem wieder spannende technische Neuheiten vorgestellt, die den Alltag erleichtern. Das Magazin ist heuer noch dicker und berichtet über viele interessante Beispiele von internationalen Unternehmen, wo Menschen mit Behinderungen erfolgreich beschäftigt sind. Sie werden bei der Zero Project Konferenz in der Wiener UNO City 2025 präsentiert werden. Die Konferenz wird vom 5. bis 7. März 2025 stattfinden. Bitte jetzt schon vormerken. Berichtet wird im Magazin auch über die Aktivitäten der Essel Foundation. Anschließend werden 50 wegweisende gute Beispiele aus Unternehmen, sogenannte Good Practices, aus Österreich vorgestellt. Hören Sie hier eine Zusammenfassung des Magazins in einfacher Sprache.
Auf der Titelseite des Magazins sieht man einen Herrn, der ein Saxophon spielt. Sein Name ist Johann Lechner und man erkennt, dass er einen Rollstuhl nutzt. Das Foto ist beim Fernsehsender ORF entstanden. Dort gab es dieses Jahr zum ersten Mal ein Casting für Menschen mit Behinderungen. Ziel ist, dass sie häufiger im Fernsehen zu sehen sind, zum Beispiel in Werbungen oder Spielfilmen. Im Magazin wird über diese Aktion berichtet. Sie heißt Mach dich sichtbar und hatte über 160 Bewerber und Bewerberinnen. Es ist wichtig, dass Menschen mit Behinderungen öfter in den Medien sichtbar sind. Dabei soll gezeigt werden, was sie können, statt nur auf ihre Behinderung zu achten.
Das Vorwort ist von Herrn Martin Essel. Er hat die Essel Foundation gegründet. Mit dem Network Zero Project möchte er weltweit motivieren, die Barrieren für Menschen mit Behinderungen abzubauen. Es ist ihm wichtig, dass auch in Österreich viele Unternehmen Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Daher hat er dieses Magazin am 3. Dezember veröffentlicht. Es ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderungen. Herr Essel schildert, dass Zero Project in Österreich Unternehmensdialoge veranstaltet. Dabei wird auf Firmen zugegangen und über die Vorteile von der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen aufgeklärt. Auch sollen Vorurteile abgebaut werden. Besonders vorbildhafte Unternehmen, die Menschen mit Behinderungen anstellen, bekommen einen Preis. Er heißt Zero Project Inklusionspreis und wird in jedem Bundesland gemeinsam mit der MVG und der Tageszeitung Die Presse verliehen. Herrn Essel ist auch wichtig, dass der Zugang zu Kunst und Kultur in Museen barrierefreier wird. Er informiert, dass schon in einigen Wochen die neue Auflage eines Buchs erscheinen wird, das barrierefreie Angebote österreichischer Museen sichtbarer macht. Dieses Buch wird es in Museen zum Kaufen geben und es wird auch digital erhältlich sein.
In den Kurzmeldungen am Beginn des Magazins wird über das neue ÖZIF Coaching und Support Angebot berichtet. Es bietet kompetente Beratung für Menschen mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen, die Arbeit suchen oder bei denen die Gefahr besteht, den Arbeitsplatz zu verlieren. Konkret geht es beim ÖZIF Support Coaching darum, Fähigkeiten und Talente zu entdecken und sich mit der eigenen Behinderung und Lösung von Krisen- und Konfliktsituationen auseinanderzusetzen. Und das im Hinblick auf die gesamte Lebenssituation. Auch über mögliche finanzielle Fördermöglichkeiten und technische Unterstützung wird informiert. Das Coaching-Angebot kann in ganz Österreich kostenlos in Anspruch genommen werden und wird vom Sozialministerium zu 100% finanziert.
Eine weitere Kurzmeldung berichtet darüber, dass das Serviceangebot Discovering Hands nun von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs durchgeführt wird. Dabei führen blinde und hochgradig sehbehinderte Frauen Brusttastuntersuchungen sowie Schulungen zur Selbstuntersuchung der Brust durch. Die umfassend ausgebildeten und erfahrenen Untersucherinnen nutzen dabei ganz einfach ihren überlegenen Tastsinn für die Früherkennung von Brustkrebs. Es entsteht dadurch ein neuer Arbeitsbereich für blinde und sehbehinderte Frauen. Die vermeintliche Behinderung wird zu einem entscheidenden Vorteil. Mit ihrem besonderen Fingerspitzengefühl können die Untersucherinnen bereits kleinste Gewebeveränderungen ab einem Durchmesser von ca. 6 mm ertasten. Und das ist gut. Umso früher etwas entdeckt wird, desto größer sind die Heilungschancen.
In den Kurzmeldungen wird auch über den Verein Responsible Annotation berichtet. Dabei werden Menschen mit Behinderungen zum Trainieren der künstlichen Intelligenz eingesetzt. Diese Idee ist bei der Firma CouchTraffic.com 2019 entstanden. Sonst werden diese Tätigkeiten in Ländern mit niedrigeren Löhnen durchgeführt. Der Verein Responsible Annotation zeigt, wie Firmen die Fähigkeiten von Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen nutzen können, um Daten professionell aufzubereiten. Dadurch steigt die Qualität massiv. Jetzt gibt es auch ein zusätzliches Projekt mit der Diakonie Oberösterreich. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Homepage unter www.annotation.at.
Die letzte Kurzmeldung informiert über eine kaiserliche Idee, nämlich über das Konzept, dass Trafikstandorte in Österreich an Personen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50% vergeben werden. Das macht die Monopolverwaltung MVG, eine Organisation, die auf Kaiser Josef II. Zurückgeht. Denn bereits im Jahr 1784 erließ der Sohn von Maria Theresia das Tabakpatent und überantwortete den Kriegsinvaliden und Kriegerwitwen die Leitung der Trafiken. Noch heute werden alle frei werdenden Trafikstandorte ausschließlich an Personen mit einem Behinderungsgrad von mindestens 50% vergeben. Diese Idee hat heuer ihren 240. Geburtstag gefeiert. Insgesamt werden in Österreich 1218 Trafiken von Menschen mit Behinderungen geführt.
Diese Diskussion hat schon Tradition. Zero Project hat für dieses Magazin auch heuer wieder interessante Personen eingeladen, um herauszufinden, wie die Situation von Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gesehen wird. Derzeit gibt es einige Krisen, aber auch viele Innovationen, die die Arbeitsmarktsituation beeinflussen. Karin Pranis-Kastner von Zero Project hat diese Diskussion moderiert und folgende 6 Personen waren dabei. Johannes Kopf, er leitet das Arbeitsmarktservice in Österreich. Silke Haider, sie ist für Inklusion und Diversität bei der Brillenfirma Silhouette Group zuständig und Rollstuhlnutzerin. Heidemarie Egger, Vorsitzende der Interessensvertretung Frauen mit Behinderungen. Bettina Hillebrand, sie leitet den Bereich Recruiting Services beim Beratungsunternehmen MyAbility. Martin Zach, er ist der neue Sektionschef für Pflegevorsorge, Behinderten- und Versorgungsangelegenheiten im Sozialministerium. Und Michael Pichler, langjähriger Personalmanager und jetzt für Zero Project tätig.
Herr Johannes Kopf vom Arbeitsmarktservice AMS erklärt zu Beginn, dass die schwierige wirtschaftliche Situation nach 2 Jahren jetzt auch bei der Gruppe von Menschen mit Behinderungen spürbar ist. Die Zahl der beim AMS vorgemerkten Personen mit Behinderungen stieg im Oktober 2024 merklich um 13,3%, verglichen mit einem Gesamtanstieg von 11%. Gleichzeitig liegt die Arbeitslosenquote unter Personen mit Behindertenpass und begünstigt Behinderten aber noch bei 6,5%, was unter dem Durchschnitt ist. Seit Anfang 2024 gibt es eine wesentliche Verbesserung, die den Umgang des AMS mit Jugendlichen mit Behinderungen betrifft. Hier gilt nun, dass junge Menschen unter 25 Jahren nicht mehr zur Überprüfung der Arbeitsfähigkeit geschickt werden. So soll verhindert werden, dass sie früh den Stempel arbeitsunfähig erhalten. Gerade junge Menschen entfalten oft erst später ihr Potenzial. Obwohl diese Änderung eindeutig zu begrüßen ist, bereitete die kurzfristige Einführung dem AMS zunächst Sorgen. Allerdings hat dann der Einstieg ohne dies gut geklappt. Jedes Jahr wächst nun ein neuer Jahrgang in die AMS-Betreuung hinein. Anfang November 2024 waren etwa 400 Jugendliche beim AMS vorgemerkt, bei denen früher wohl keine Arbeitsfähigkeit festgestellt worden wäre. Insgesamt kann hier ein erstes positives Fazit dieser Neuerung gezogen werden. Sorge bereitet dem AMS die gesamtwirtschaftliche Situation, denn die Forschungsinstitute prognostizierten bereits vor einem Jahr eine Besserung der Situation. Diese ist jedoch nicht eingetreten. Die Wachstumsprognosen für 2024 wurden im Oktober wieder nach unten korrigiert. Auch alle anderen Signale sind noch ungünstig. Es ist derzeit noch kein wirtschaftlicher Aufschwung absehbar.
Die Moderatorin Karin Pranis-Kastner befragt nun die Diskussionsteilnehmenden, welche Chancen es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten für Menschen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt gibt.
Herr Martin Zach vom Sozialministerium beginnt zu sprechen und weist darauf hin, dass die Arbeitsmarktintegration von Menschen mit Behinderungen oft eine große Herausforderung ist. Sie braucht eine gute Abstimmung zwischen allen Parteien. Diese funktioniere seiner Meinung nach zwischen dem AMS, den Ministerien und Sozialpartnern sehr gut. Denn es gehe nur gemeinsam. Er weist darauf hin, dass es trotz gestiegener Arbeitslosenzahlen bei Menschen mit Behinderungen auch positive Aspekte gibt. Erstens, Stabilität. Menschen mit Behinderungen sind oft langjährige, verlässliche und hochmotivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das gibt den Unternehmen Stabilität in Zeiten, in denen viele ihre Arbeitsplätze wechseln. Zweitens, Digitalisierung. Neue Technologien können Menschen mit Funktionsbeeinträchtigungen unterstützen und helfen, Chancengleichheit herzustellen. Drittens, Fachkräftemangel. Es gibt ein großes Potenzial von Menschen mit Behinderungen, das noch nicht ausreichend genutzt wird. Diese drei Punkte zeigen, dass die Chancen für Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt aktuell gar nicht so schlecht sind. Herr Zach betont jedoch, dass es Unterstützung braucht und auch ein besonderes Bewusstsein bei den Unternehmen. Dafür gibt es Hilfsangebote wie das NEBA Betriebsservice, das Unternehmen berät. Für Menschen mit Behinderungen gibt es außerdem Unterstützung wie Jobcoaching oder Arbeitsassistenz. Wenn all diese Möglichkeiten genutzt werden, können wir die Situation optimistischer sehen und viele Chancen schaffen.
Jetzt setzt Silke Heider von der Silhouette Group fort. Dort sind derzeit 29 Personen mit Behinderungen beschäftigt. Die gesetzlich vorgeschriebene Quote wird übererfüllt. Diese Verpflichtung ist für Silhouette nicht nur eine Pflicht, sondern eine Herzensangelegenheit. Diesem Weg bleibe man auch zukünftig treu. Sie betone stets gegenüber ihren Kolleginnen und Kollegen im Recruiting, dass Menschen mit Behinderungen in der Regel nicht nur loyal sind, sondern auch eine immense Resilienz zeigen. Resilienz heißt übersetzt Widerstandsfähigkeit. In der heutigen Welt, in der Unsicherheiten und Veränderungen allgegenwärtig sind, ist diese Eigenschaft von unschätzbarem Wert. Seit 2 Jahren ist Silke Heider innerhalb des Unternehmens nun für das Thema Inklusion zuständig. Sie setzt dabei auf den Aufbau und die Pflege eines starken Netzwerks. Ein Beispiel hierfür sei die erfolgreiche Partnerschaft mit Zero Project. Die aktuellen Arbeitsmarktzahlen zeigen deutlich, wie viel Potenzial darin steckt, auch Menschen mit Behinderungen einzustellen. Um dieses Potenzial voll nutzen zu können, hat sich Silhouette entschieden, Förderungen in diesem Bereich gezielt einzusetzen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, dass sie offen über ihre Behinderungen sprechen können, denn das bringt Vorteile für alle. Diese Einstellung sei tief in der Firmenkultur verwurzelt. Ein Beispiel dafür sei ein Kollege, der 40 Jahre lang im Abfallmanagement gearbeitet hat. Obwohl er im Kinderdorf aufgewachsen ist und laut AMS-Kategorisierung als nicht arbeitsfähig galt. Er fand in dem Familienunternehmen nicht nur eine Anstellung, sondern auch große Erfüllung. Annelies Schmid, die Firmengründerin, hat ihn eingestellt und damit einen wertvollen Beitrag zu seiner Lebensfreude geleistet.
An dieser Stelle ergänzt Martin Zach vom Sozialministerium: Hier spielt das neudeutsche Wort Jobcarving eine Rolle. Dabei wird eine passende Beschäftigung für Menschen mit Einschränkungen kreiert.
Silke Heider setzt fort. Das Unternehmen arbeitet intensiv mit inklusiven Jobdesigns und dem NEBA Betriebsservice Oberösterreich zusammen. Das Ziel ist es, den Arbeitsplatz an die Mitarbeitenden anzupassen und nicht umgekehrt. So trägt man aktiv dazu bei, dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und ein inklusives Arbeitsumfeld zu schaffen.
Karin Branis-Kastner fragt nun Heidemarie Egger, wo sie in der aktuellen Situation die Chancen für Menschen mit Behinderungen sieht, gerade auch was Frauen betrifft.
Heidemarie Egger sieht es schwierig, über eine sehr komplexe Gruppe Pauschalierungen zu machen. Sie möchte auch nicht, dass man Menschen mit Behinderungen wie ein Produkt sieht, das schwer zu verkaufen ist und dessen besondere Aspekte man hervorheben muss. In der aktuellen Situation sieht sie tiefgreifende Innovationen, die Möglichkeiten eröffnen. Seien es Jobsharing, verkürzte Arbeitszeiten und vieles mehr. Das könnte den Einstieg und Verbleib von Menschen mit Behinderungen im Job erleichtern. Außerdem lohne es sich zu bedenken, dass Menschen mit Einschränkungen oft viel Übung darin haben, neue und kreative Wege zu gehen. Dieses Wissen könnte man gut nutzen. Jetzt wäre der Zeitpunkt, um innovative Wege zu gehen. Was Frauen betrifft, habe sie oft gesehen, dass sie andere, kreative Lösungswege einbringen, weil sie eben ihr Leben lang nach solchen suchen mussten. Ein Nein nicht zu akzeptieren, haben sie vielleicht eher gelernt, weil sie sich eben auf die Füße stellen mussten. Diese Kompetenz ist auch für den Arbeitsmarkt wichtig und Frauen mit Behinderungen können sie oft eher einbringen. Frau Egger, würden aktuelle Zahlen interessieren, was Frauen und Mädchen mit Behinderungen am Arbeitsmarkt betrifft.
Hier meldet sich Johannes Kopf zu Wort. Die Arbeitslosenquote unter begünstigt behinderten Männern lag im Jahresdurchschnitt 2023 bei 7%, während sie bei Frauen 5,8% betrug. Eine Studie zeige, dass diese niedrigere Arbeitslosenquote jedoch auch darauf zurückzuführen sein könnte, dass Frauen zum Teil erst gar nicht am Arbeitsmarkt aufscheinen. Möglicherweise wird begünstigt behinderten Frauen oft nicht ermöglicht, überhaupt ins Berufsleben einzusteigen. Ein gezielter Fokus auf Chancengleichheit bei der Berufsberatung und Ausbildung, unterstützt durch spezielle Arbeitsmodelle, könnte hier einen Unterschied machen. Johannes Kopf meint, dass es durchaus sinnvoll wäre, wenn auch die Fähigkeiten, die Frauen mit Behinderungen entwickeln, um ihren Alltag zu bewältigen, dem Arbeitsmarkt zugutekommen.
Heidemarie Egger meint, dass es jetzt Zeit wäre, innovative Wege zu gehen. Doch sie erkenne immer noch starre Rahmenbedingungen. Es wäre schön, wenn es speziell Angebote an Frauen und Mädchen gäbe, die für Frauen mit Behinderungen zugänglich wären.
Karin Branis-Kastner fragt an dieser Stelle nach, wo Frau Egger beispielsweise noch besondere Kompetenzen sieht, die Frauen mit Behinderungen einbringen können.
Heidemarie Egger antwortet: Es geht darum, dass sie in ihrem Leben gelernt haben, vermehrt kreative, alternative Lösungswege zu finden, eben weil sie es immer machen mussten. Wieder ist sie vorsichtig mit Pauschalierungen, aber sie kenne viele Lebensgeschichten, die das zeigen. Widerstandsfähigkeit und Durchhaltevermögen ist sicher etwas, was diese Frauen mitbringen. Vorher brauchen sie aber eine Chance, einen Rahmen, in dem sie loslegen können.
Nun meldet sich Bettina Hillebrand vom Beratungsunternehmen MyAbility zu Wort. Sie meint, dass sich Unternehmen jetzt in der schwierigen wirtschaftlichen Lage in zwei Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe umfasst Firmen, die Inklusion strategisch in ihrem Unternehmen verankert haben. Diese setzen ihre Maßnahmen trotz der schwierigen Situation fort. Die andere Gruppe besteht aus Unternehmen, die Inklusion als einmalige, wohltätige Aktion betrachten. Diese Unternehmen legen ihren Fokus derzeit auf andere Themen. Dadurch ist es schwierig, nachhaltige Fortschritte zu erzielen. Unternehmen, die die Vorteile erkannt haben, Menschen mit Behinderungen einzustellen, bleiben bei diesem Ansatz. Dadurch können sie ihren Kundinnen und Kunden oft einen besseren Service bieten. Diese Unternehmen sehen darin nicht nur eine soziale Verantwortung, sondern auch einen Wettbewerbsvorteil. Ein weiterer positiver Aspekt ist auch, dass das Thema Inklusion gerade in diesen Monaten eine hohe Relevanz hat. Denn nächstes Jahr werden Gesetze diesbezüglich in Kraft treten. Das Barrierefreiheitsgesetz im Juni 2025 regelt das Angebot von zugänglichen Produkten und Services. Konzerne sind künftig verpflichtet, auch ihr soziales Engagement zu messen und den Aktionären und Aktionärinnen jährlich zu berichten. Dies wird ein Anreiz sein, weitere Maßnahmen zu setzen. Wenn Inklusion und Barrierefreiheit schon mal in den Köpfen der Führungsebenen sind, hilft das der Sache. Denn dies erleichtert es Diversity-Verantwortlichen, dass sie Maßnahmen zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auch in Krisenzeiten durchsetzen können. Auch der Fachkräftemangel kann dabei helfen. Eine weitere Chance ist die Digitalisierung. Denn unterstützende Technologien erleichtern Betroffenen die Teilhabe und bieten zusätzliche Möglichkeiten.
Michael Pichler von Zero Project bringt sich nun in die Diskussion ein. Aus der Sicht des Personalmanagements meint er, dass das Bewusstsein für Inklusion massiv gestiegen ist. Das bemerke er auf Kongressen, Fachtagungen und Ähnlichem. Inklusion wird als Teil des Diversitätsspektrums gesehen. Auch Entscheidungsträger haben inzwischen mehr Know-how zum Thema. Das spüre er in Gesprächen und den von Zero Project durchgeführten Dialogveranstaltungen. Es sei eine große Offenheit für die Themen und Anliegen da. Früher sei es für Unternehmen eine große Herausforderung gewesen, relevante Informationen zu bekommen. Jetzt unterstützt das NEBA Betriebsservice hier als eine Art One-Stop-Beratungsshop. Gleichzeitig merkt er an, dass in Sachen Förderungen und Begrifflichkeiten manches noch einfacher werden sollte. Zu viele verschiedene und im Vorhinein schwer einschätzbare Fördermöglichkeiten und komplexe Begriffe, die schwer durchschaubar sind, schrecken eher ab und lassen vieles als zu kompliziert erscheinen. Hier ist der große Wunsch, für die Entscheidungsträger Erleichterungen zu schaffen. Jedenfalls sind Initiativen für Menschen mit Behinderungen heutzutage sichtbarer geworden. Die Herausforderung ist, dass es gerade jetzt, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern es auch weiterhin zu konkreten Anstellungen von Menschen mit Behinderungen kommt. In manchen Fällen habe er beispielsweise erlebt, dass es von Unternehmen fixe Zusagen gab, Praktikantinnen und Praktikanten aufzunehmen, die eine Behinderung haben. Aber dann kam es vielfach nicht dazu. Leider gäbe es von Unternehmen und deren Führungskräften vielfach Befürchtungen, die eigentlich völlig unbegründet sind.
Martin Zach vom Sozialministerium ist sich sicher, dass es noch mehr Informationen braucht, dass aber gleichzeitig nicht alles vereinheitlicht werden kann. Hier gibt es zwischen Ländern und dem Bund unterschiedliche Zuständigkeiten und unterschiedliche Begrifflichkeiten, auch wenn es da und dort nur um marginale Unterschiede geht. Er meint, dass Entscheidungsträger mehr Klarheit brauchen. Dafür sollen sie die vorhandenen Informationswege besser nutzen und stärken. Jedenfalls freue er sich zu hören, dass generell die Arbeit des Sozialministeriums als positiv wahrgenommen werde und es wenig Kritikpunkt gebe.
Michael Pichler meint, dass die Zusammenarbeit zwischen NEBA Betriebsservice und AMS aus seiner Beobachtung heraus sehr gut funktioniere. Da gab es bei der Gründung große Angst wegen Zweigleisigkeiten. Jedoch ist das Gegenteil eingetroffen. Hier ist eine enge Zusammenarbeit spürbar, von der die Firmen profitieren können.
Heidemarie Egger schließt die erste Fragerunde mit der Anmerkung, dass auch noch mehr Augenmerk darauf gelegt wird, was Menschen mit Behinderungen brauchen, um langfristig gut arbeiten zu können. Karin Pranis-Kastner startet nun die zweite Fragerunde. Was sei notwendig, um langfristige Beschäftigung für Menschen mit Behinderungen zu erreichen?
Bettina Hillebrand startet. Im Grunde gelten nahezu dieselben Maßnahmen wie für alle Beschäftigten. Da gäbe es keine großen Unterschiede. Gleichzeitig müsse man berücksichtigen, dass der Großteil der Behinderungen im Laufe des Lebens erworben wird. Unternehmen müssen sich, wenn sie Mitarbeitende nicht verlieren wollen, damit beschäftigen, ob die Rahmenbedingungen für alle Angestellten passen. Und das wird immer mehr ein Thema, je älter die Bevölkerung wird. Wichtig ist beispielsweise psychologische Sicherheit als Teil der Unternehmenskultur. Es gehe darum, Vertrauen zu schaffen, sodass niemand Scheu hat, über Bedürfnisse zu sprechen. Das ist beispielsweise gerade bei dynamischen Behinderungen wichtig, also unter anderem bei psychischen Erkrankungen, wo es bessere und schlechtere Zeiten gibt. Wenn die Menschen das Gefühl haben, sich öffnen zu können, ist das eine gute Basis für gute Lösungen. Hinter einer Veränderung hin zu einer inklusiven Unternehmenskultur steckt langfristige Arbeit. Wissensaufbau für die Belegschaft sei dabei zentral, um Unsicherheiten und Vorurteile abzubauen. Je mehr Bewusstsein Kolleginnen und Kollegen über verschiedene Behinderungsfacetten haben, desto leichter finden sich Lösungen. Homeoffice aufgrund von Covid sei das beste Beispiel gewesen. Remote-Arbeit wurde plötzlich zum Standard und Menschen mit Behinderungen haben davon massiv profitiert. Leider gäbe es diesbezüglich aktuell rückläufige Tendenzen. Inklusive Prozesse sind ebenso wichtig. Es soll einfach sein, sich Unterstützung zu holen, beispielsweise um Arbeitsmittel anzupassen. Wenn sofort die Alarmglocken läuten, das ist zu teuer, sollte man hinterfragen, ob das wirklich so ist. Und den Mehrwert einrechnen, wenn die eigenen Mitarbeitenden besser arbeiten können. Keinesfalls vergessen dürfe man, dass Behinderungen individuell sind. Nur weil Rahmenbedingungen gleich sind, seien diese nicht automatisch gerecht. Denn hier müsse man aufpassen. Es geht nicht um Ausnahmen, sondern darum, einen Rahmen zu schaffen, der Chancengerechtigkeit biete.
Johannes Kopf meint, wenn die Corona-Pandemie etwas Gutes hatte, dann war es der massive Schub in der Digitalisierung. Der habe gerade auch Menschen mit Mobilitätseinschränkungen geholfen. Allerdings bestehe auch die Sorge, dass Homeoffice und flexible Arbeitszeitmodelle dazu führen könnten, dass Mitarbeitende im Homeoffice vereinsamen. Diese Entwicklungen machen es für die arbeitgebenden Organisationen schwieriger, ihrer Fürsorgepflicht gerecht zu werden, da psychische Erkrankungen oft schwerer zu erkennen seien, wenn man die Mitarbeitenden seltener sieht. Strengere Regulierungen seien hier keine Lösung. Entscheidend sei vielmehr, das Bewusstsein der Mitarbeitenden dafür zu fördern, auch auf sich selbst zu achten. Gleichzeitig steige der Aufklärungsbedarf in Bezug auf höhere psychische Belastungen unserer Arbeitswelt. Wie viele Menschen mit Behinderungen in einem Betrieb tätig sind, sei nicht immer klar zu beantworten, da nicht alle Einschränkungen sofort sichtbar wären oder erfasst würden.
Bettina Hillebrand ergänzt. Es gehe ja nicht nur um Menschen, die eine festgestellte Behinderung haben, sondern die Gruppe der Betroffenen sei viel größer. Aktuelle Daten würden belegen, dass sich rund ein Viertel der Bevölkerung gesundheitlich eingeschränkt fühlt. Da würde es breitere Maßnahmen brauchen.
Heidemarie Egger findet es wichtig, das Thema Behinderungen nicht mehr isoliert zu betrachten. Es gehe um Flexibilität in Sachen Arbeitsort, um Flexibilität in Sachen Arbeitszeit, um Jobanpassungen und darum, welche Haltung ein inklusives Team vertritt. Echte inklusive Unternehmenskultur sei gefragt. Dabei gehe es nicht nur um Menschen mit Behinderungen, sondern auch um solche, bei denen beispielsweise Care-Arbeit hinzukommt. Barrieren, so sagt sie, seien kein Schicksal und es sei auch nicht Glück, wenn man eine Arbeit findet. Wir als Gesellschaft müssten dies auflösen und Systeme schaffen, die eine nachhaltige, inklusive Kultur bringen. Sie glaubt, dass dies ein Erfolgsfaktor der Zukunft sein werde. Ist das leicht? Nein, aber es ist viel Positives drinnen.
Silke Heide erzählt, in der Personalabteilung begleitet man die Mitarbeitenden idealerweise von der Einstellung bis zur Pensionierung. Derzeit führt das Unternehmen ein Pilotprojekt zum Thema inklusives Jobdesign durch. Man will sicherstellen, dass die Mitarbeitenden ihre Aufgaben auch in 5 Jahren noch erfolgreich ausführen können. In Unternehmen sind Experten und Expertinnen mit profundem Wissen und guten Netzwerken unerlässlich. Deswegen nimmt man sich dieses wichtigen Themas intensiv an. Durch effektives Wissensmanagement kann nachhaltiges Handeln gefördert werden und das wertvolle Wissen der Mitarbeitenden langfristig gesichert werden.
Michael Pichler meldet sich nun zur letzten Frage. Es sei klar zu sehen, Beschäftigung mit Inklusion sei ein Innovationsmotor. Die Herausforderung sei, den Bewerbungsprozess niederschwellig und barrierefrei zu gestalten. Aber wenn gerade in Zeiten des Arbeitskräftemangels der Trichter weit aufgemacht wird, damit Talente leicht andocken können, ist das für alle viel wert. Es wäre gut, wenn es hier noch mehr attraktive Modelle gäbe, bei denen sich Unternehmen und Menschen mit Behinderungen unkomplizierter kennenlernen und wechselseitig beschnuppern könnten.
Johannes Kopf wendet ein, dass das AMS aus Datenschutzgründen keine Informationen über Behinderungen von Bewerberinnen und Bewerbern weitergeben darf. Dies erschwere bestimmte Vermittlungsmaßnahmen, die sinnvoll wären.
Michael Pichler setzt fort, es gebe ja in manchen Bundesländern bereits erste Pilotprojekte zum Thema Gehalt statt Taschengeld, über die auch hier im Magazin berichtet werde. Es benötige in weiterer Folge solche Projekte auch in den restlichen Bundesländern. Denn man müsse mitbedenken, es gibt eine große Anzahl an Menschen, die nicht in den AMS-Statistiken aufscheinen, weil sie dem Markt noch gar nicht zur Verfügung stehen. Viele arbeiten derzeit in den Werkstätten für ein geringes Taschengeld. Diese könnten durch solche Projekte auch ins reguläre Jobleben einsteigen. Schließlich äußert er noch einen letzten Gedanken zur Frage, wo es in Zukunft interessante Jobchancen gäbe. Aus seiner Sicht sollte das Know-how von Menschen mit Behinderungen im Bereich Gesundheit und Pflege noch viel mehr genutzt werden. Das würde dem Gesundheitswesen insgesamt eine große Entwicklung ermöglichen. Denn gerade hier fehle vielfach das Wissen um den Umgang mit Menschen mit Behinderungen. Und das könnte durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die selbst einen betreffenden Hintergrund haben, eingebracht werden. Man könne Menschen mit Behinderungen nur immer wieder ermutigen, sich von ihren eigenen Vorstellungen nicht abbringen zu lassen, sondern hartnäckig dran zu bleiben.
Heidemarie Egger stimmt zu. In der Community gäbe es viel Wissen darüber, wie das Management mit psychischen Belastungen umgehen sollte. Zum Beispiel Fragen wie, wie kann man sich absichern und wie managt man psychische Belastungen? Hier sei eine große Ressource an Wissen vorhanden, die man nutzen könnte. Menschen, die von Barrieren betroffen sind, könnten viel für ein inklusiveres Unternehmensleben beitragen.
Silke Heider bringt abschließend ein, dass Silhouette-Mitarbeitende, die nach psychischen Belastungen zurückkehren, unterstützt werden. Es wird ihnen ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo zurückzukehren. Generell gelte, Menschen mit Behinderungen sind Experten und Expertinnen für ihre eigene Situation. Deshalb sei es wichtig, jemanden zu haben, der den Überblick behält und den Recruitern die Unsicherheit nimmt, Menschen mit Behinderungen einzustellen. Als Personalverantwortliche könne man diese Aufgabe nicht alleine bewältigen. Man bräuchte verlässliche Partner. Wenn Sie Kolleginnen und Kollegen während des Bewerbungsprozesses fragen, wie Sie sicher sein können, dass eine Bewerberin oder ein Bewerber mit den Anforderungen zurechtkommt, dann antwortet sie, das wird die Person selbst am besten wissen. Sie setze sich leidenschaftlich dafür ein, auch zukünftig Menschen mit Behinderungen einzustellen.
Karin Pranis-Kastner. Menschen mit Behinderungen sind Expertinnen und Expertinnen. Sehen wir sie als solche. Welch schöne Schlussworte. Auch nächstes Jahr wird es wieder einen runden Tisch zu diesem Thema geben. Weitere Artikel im Heft. Es gibt noch viele weitere interessante Artikel im Heft, zum Beispiel über künstliche Intelligenz und ihre Auswirkung auf die Berufschancen von Menschen mit Behinderungen. Es gibt auch viele internationale Innovationen und neue technische Hilfsmittel, die beschrieben werden. Und viele interessante Informationen zu inklusiven Kunstprojekten.
Good Practice Unternehmen. Ab der Mitte des Hefts werden wieder mehr als 50 Unternehmen vorgestellt, die bereits Menschen mit Behinderungen anstellen. Das sind große Unternehmen, die dies ganz gezielt machen und auch eigene Personen haben, die sich darum kümmern. Aber auch kleinere Unternehmen, die erfolgreich Menschen mit Behinderungen beschäftigen. Speziell vorgestellt werden auch die Unternehmen, die den ALC-Inklusionspreis bekommen haben, in Kooperation mit der MVG und der Tageszeitung Die Presse. Und das sind die Preisträger 2024 in Wien, die Allianz Elementarversicherungs AG, in Niederösterreich die Billa AG, in der Steiermark die Firma Radlgruber Werbegeschenke GmbH, in Oberösterreich die Silhouette International Schmied AG, in Kärnten die Capita MFG GmbH, in Tirol das Karl Reiter Posthotel Achenkirch GmbH, in Vorarlberg die Bäckerei Mangold GmbH, in Salzburg die Hausbetreuung Bauchinger GmbH, im Burgenland die NDL Restaurantbetriebs GmbH, Franchise-Nehmer bei McDonald's. Der heurige Sieger des Österreich-Preises ist der ORF, der in den letzten Jahren sehr viele Initiativen zum Thema Inklusion gesetzt hat.
Danke diesen genannten Unternehmen und allen anderen, die im Magazin beschrieben werden. Sie motivieren auch andere dazu, sich zu öffnen, Barrieren abzubauen und Menschen mit Behinderungen eine ehrliche Chance zur Beschäftigung zu geben. Das Magazin Beschäftigung wird auch nächstes Jahr wieder von der Presse gemeinsam mit dem Zero Project der Essel Foundation herausgegeben. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja.